Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Vor 30 Jahren stand ein Mann am Brandenburger Tor. Ihm verdanken wir diese musikalische Untermalung der Wiedervereinigung. Und jetzt alle. US-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff. Jetzt hat er die Erinnerung an seinen legendären Auftritt 1989 in Berlin zu einer Spionage-Story verarbeitet. Und wir verraten gleich mehr über das Hörbuch Up Against the Wall, Mission Mauerfall. Ein Mann der 90er Jahre, der eine Hymne der Wiedervereinigung geliefert hat, ist heute mal wieder nach Berlin gekommen, Schauspieler David Hasselhoff. Dieses Mal ohne Blümchen, aber mit einem Hörbuch, Up Against the Wall, Mission Mauerfall. Eine Spionagestory, die um den legendären Auftritt von Hasselhoff 1989 am Brandenburger Tor gespinnt wurde. Und wir haben Kompressorkollege Timo Grampes kurzerhand zur Pressekonferenz ja fast verdonnert geschickt, zu einer Begegnung mit einem seiner Kindheitsidole. Also Timo, was war das für eine Pressekonferenz? Hasselhoff hat es ja mal wieder an die Mauer verschlagen.
Ja, Shanli, das ist ganz richtig. Der Held oder einer der Helden meiner Kindheit, den ich in Night Rider und Baywatch wirklich rauf und runter gekurbelt habe, der war also heute draußen in der Eastside Gallery. Das heißt also zwischen knallbunten Bestandteilen der Mauer. Das Setting war erstmal so, dass da wirklich Dutzende, ich würde sagen über 80 Journalistinnen aus aller Welt rumstanden, Fernsehen und Radio, zwischen diesen knallbunten Mauerstücken. Es war auch relativ zugig und dann stand da eben ein Pappaufsteller mit The Hoff in Lebensgröße so in der Mitte, aber das Bild so voll Knight Rider-mäßig aus dem Jahr 1985 schätzungsweise. Und
oder
weil,
Photoshop. Ne?
Oder Photoshop. Und weil es so unglaublich windig war, mussten gleich vier arme Menschen also diesen Pappaufsteller halten und stützen. Und auch diese Hasselhoff-Figur stützen und halten, was ja mit Blick auf die letzten Jahre, die nicht immer grandios für ihn waren, wo er einige private Tiefs hatte, so vielleicht ein bisschen sinnbildlich war.
Symbolisch pur. Was hat es denn nun mit diesem angekündigten Hörbuch so auf sich? 8 Stunden und 18 Minuten,
genau.
Soll es ja sein, Up Against the Wall, Mission Mauerfall.
Richtig, und je mehr ich über die Handlung gelesen habe, desto verwirrter war ich eigentlich, muss ich zugeben. Also das war ein unglaubliches Kuddelmuddel. Er wird da drin irgendwie vorkommen, wie er Musik macht, kurz vor dem Mauerfall. Dann geht es darum, dass es einen CIA-Agenten gibt, der ihm wahnsinnig ähnlich sieht. Und es geht auch um einen Stasi-Schurken. Ich habe mir Hilfe geholt. Wir waren ja eine große Journalistenschar. Ich stand dort unter anderem mit Andi vom Podcast Telestammtisch und habe gesagt, sag mal, Andi, kannst du das vielleicht mal irgendwie griffig zusammenfassen, worum es hier eigentlich geht?
Also es war sehr pulpig, kann man sagen. Es ist ja so ein typischer Agenten-Thriller irgendwie mit Sex und Gewalt. Ich denke mal, das kann man verraten, dass General Hödel, ein Stasi-General, sich mehr oder weniger, falls es zum Mauerfall kommt, an den aus seiner Sicht Verrätern rächen will, indem er eine Atombombe in Ost-Berlin zünden will. Und diesen General will Nick Harper, der eben aussieht wie David Hasselhoff, aufhalten. Diese beiden werden bei ihrer Ankunft in Ost-Berlin verwechselt und so nimmt das alles seinen Lauf.
So, und wie es jetzt ausgeht, das darf man natürlich nicht verraten. Aber was an dem Andi ganz gut deutlich geworden ist, wie gering der Unterschied war zwischen Journalist sein und Fan. Also diese Grenze hat sich wirklich aufgelöst. Andi zum Beispiel brachte eine Platte mit Looking for Freedom. Ende der 80er Jahre, dieses Narrativ Looking for Freedom habe die Mauer mit zum Einsturz gebracht. Das hält sich ja sehr hartnäckig. Und Absolut. Ich würde sagen, nicht nur zu David Hasselhoffs Nachteil. Und also Andi wollte die Platte signieren lassen für seine Mutter. Und während die Spannung dann immer mehr stieg, wann kommt denn er endlich, der David, wann kommt er, hat Kollegin Sandra von Hitradio SKW das nochmal gut auf den Punkt gebracht mit dieser Zuneigung, die sie für Hasselhoff empfindet und offensichtlich viele andere, die dort waren, auch.
Ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich glaube, war die erste in meinem Ort, die auf ihn stand. Und ich bin total, also meine Kinder jetzt leider auch. Ja.
Leider, vor allen Dingen leider. Ja. Und dann.
Ja.
Dann passierte es.
Der Augenblick der Ankunft von The Hoff.
der Augenblick der Ankunft von der Hoff und er fuhr nicht im Kit ein, wie man gehofft hat, sondern rückwärts im schwarzen gepanzerten Mercedes.
David!
Muss man jetzt verstehen, dass das Journalistinnen und Journalisten sind, die David rufen, oder waren das jetzt Fans?
Oder ja, das ist es ja.
Der Pulk,
man weiß es,
sich.
Man kann es nicht mehr unterscheiden in diesem Fall. Das ist wirklich schwierig. Und wenn man diesen Mann dann trifft, dann bekommt man auch eine Ahnung, warum das so sein könnte.
German Radio.
Yes. Hello.
Yes. Hello, how are you?
Nice to meet you. How are you?
Aha, also offensichtlich hatte er eine Präsenz, eine Aura, die Menschen irgendwie strahlen lässt.
Eine absolut bestechende. Also er ist erstmal, das ist jetzt was Äußerliches, man soll ja nicht so viel über Äußerlichkeiten reden, aber er ist erstmal sehr schlank, fällt auf, wirklich sehr schlank, fast schon ein Asket. Aber die Ausstrahlung, boah, boom, sag ich nur, boom. Also very impressive, so Sean Connery-Niveau war das fast schon. Und die erste Frage aus unserem Fragepulk war jetzt an ihn erstmal, wie es für ihn eigentlich war, wieder hier in Berlin zu sein, was er damit so verbindet.
Big time to see the buildings in front of the wall and to see the wall being torn down. It's disheartening. However, it's great to see that there's still part of the wall up, because everybody from all over the frickin' world comes to Berlin to see the wall. And I don't get it. Why anybody would, it's all about money, isn't it? It's all about money. Yeah, it's all about money. And it's sad because it's you know, we're human beings and we should treat each other with respect.
Also wir wollen mal festhalten, die East Side Gallery zu besuchen in Berlin ist ja kostenfrei. Man kann da ja lang schlendern. Aber nichtsdestotrotz, der Hoff will offensichtlich alle Teile der Mauer am liebsten beseitigen. So klang das jetzt.
Ja, vor allen Dingen, ich fand es auch schön, wie es dann so bergab geht zum Ende hin. Also schön wieder hier zu sein, aber scheiß Kapitalismus, Leute. Das geht ja eigentlich gar nicht. Da hat er sich so ein bisschen reingeschaukelt. Und man könnte es aber auch begeisterungsfähig nennen. Also er zeigt eine große Begeisterungsfähigkeit und er spürt hier in Deutschland eine sehr große Wärme und Zuneigung. Also das, was ja auch schon deutlich geworden ist, dass das schwierig war mit Journalisten, die mitunter auch zu Fans wurden heute. Also das ist für ihn von Seite der Deutschen schon eine erdrückende Zuneigung mitunter, die er da spürt.
It's very, it's kind of overwhelmingly emotional. I did Schlagerboom the other day and I just did Carmen Niebel and everybody was crazy. And I did Fernsehgarten Garden and they were crazy for me and it was amazing. And it just showed that the song Looking for Freedom and a man who has emotion and a man who has heart is respected. And I respect that about the German community and the Austrian community and the Swiss community and even America. It's all over the world. You know, I'm people will come up to me and tell me that they love me. And it's mostly men.
Okay, der 66 Jahre alte David Hasselhoff spürt weltweit Respekt für sein Tun und Schaffen. Als Sänger, aber auch Schauspieler, schön und gut. Jetzt kann man, wir haben es ja mehrfach erwähnt, sagen, journalistische Distanz war nicht wirklich vorhanden bei diesem Termin. Timo, was hast du denn für ein Hasselhoff-Bild gehabt, mit dem du reingegangen bist und mit welchem Bild bist du da eigentlich wieder raus?
Also er war dieses schon besagte Kindheitsidol, aber er war auch eine tragische Figur, also jemand, der immer irgendwie auf diese Rollen von Anno dazumal auch festgenagelt bleibt, jemand, der manifeste private Probleme hat, Stichwort Burgergate, das ist ein Video, das zeigt ihn in einem sehr abgehalfterten, auch traurigen Zustand und deswegen, das war immer extrem mit diesen zwei Polen, der Star, aber auch der irgendwie Gescheiterte, dieser Mensch, dem es einfach schlecht geht und den viele auch nicht ernst nehmen deswegen. Und also ich würde nach dieser Begegnung auf gar keinen Fall je nochmal auf die Idee kommen, auch nur David Hasselhoff nicht ernst zu nehmen, weil da ist diese starke Präsenz und vielleicht auch dieses Stück Größenwahnsinn, das sich zeigt, hätte ich gleich auch noch ein. Aber da ist etwas Raumeinnehmendes und sehr Ernstnehmendes. Wenn man ihn mal so direkt vor sich stehen hat, ist es doch was anderes, als ihn nur auf der Mattscheibe zu sehen. Darf ich abrunden?
Ja.
Ich möchte abrunden mit einem O-Ton zum Ende, in dem er erzählt, dass er dachte, dieses Hörspiel sei jetzt eigentlich gar nicht so gut gewesen und er legt es dann erstmal in seinem Management vor und ja, dann schwebte er quasi im Himmel.
I totally expected them to say, well, it's okay. They loved it. And then I got this great review. And then I went, I had no direction. I had no one to tell me how to do the voice of Greta, or how to do the voice of Hilly, or how to do the voice of Udo, who talks like this, who's a Stasi general. And he's from Russia, but he has a German accent. And I had to figure out how to tell the story that is emotional and real and accurate. And I know it's accurate because most of my fans from the Hof Army are from East Germany and they grew up there. And they told me that it's incredibly accurate. And so I think, being the age that I am, 66 in Jahren, defunctus Lebanon, you know? So I'm like, life begins at 66. And so I realize it.
Also ich fasse zusammen, er findet es eigentlich ganz geil, was er da jetzt gemacht hat.
Und mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, da wird der deutsche Schlager auch noch zitiert. David Hasselhoff ist heute in Berlin gewesen an der Eastside Gallery, um ja sein Hörbuch vorzustellen. Und Timo Grampis ja, konnte unverhofft heute Morgen von der Kompressor-Redaktion dann doch auserkoren werden, ja, zu dieser Vorstellung, zu seinem Idol zu fahren.
Juhu!
Ja, man merkt die Distanz. Timo, die Distanz. Gestern gab es ein Emmy für den Nike-Werbespot, in dem US-Footballspieler Colin Kaepernick zu sehen ist.
Believe in something, even if it means sacrificing everything.
Glaube an etwas, auch wenn es bedeutet, alles zu opfern. Dieser Spruch zu Colin Kaepernicks Werdegang ist wirklich passend. Vor 3 Jahren fing der Footballspieler an, sich am Anfang von Spielen der National Football League, also kurz NFL, hinzuknien, während die US-Nationalhymne lief. Und Kaepernick tat das aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze, solidarisierte sich so mit der Black Lives Matter-Bewegung. Einige Footballer folgten seiner Aktion, auch Musikstars wie Rihanna und Jay-Z, und unterstützten diesen Protest, indem sie zum Beispiel Auftritte bei großen Football-Events wie dem Super Bowl boykottierten. Doch jetzt kommt die Kehrtwende. US-Rapper Jay-Z hat einen Vertrag mit der NFL abgeschlossen und ist in Zukunft für die Unterhaltungssparte zuständig und die Initiative Inspire Change. Über die Kritik, die jetzt auf den Rapper einprasselt, weiß Journalist und Rap-Experte Yannick Niang mehr zu berichten. Hallo.
Hallihallo.
Letztes Jahr rappte Jay-Z in Apeshit in dem Song mit seiner Frau Beyoncé noch diese Absage an die NFL. Also hier im Song eine klare Absage an die NFL. Letztes Jahr zeigte Jay-Z noch klare Haltung. Jetzt sieht es ganz anders aus. Ist das der Grund für die Aufregung, den Shitstorm gerade?
Dass er seine Meinung geändert hat, auf jeden Fall. Das ist generell immer der Grund für irgendwelche Shitstorms. Leute widersprechen sich selbst.
Wo stand er denn, der Rapper, letztes Jahr?
Letztes Jahr war er auf jeden Fall auf Kaepernicks Seite und hat ihn bei Live-Performances unterstützt. Also hat sein Trikot getragen, während er live performt hat in New York. Hat sich während den Konzerten auch ausgesprochen für das, was Kaepernick da tut.
Also die Bewegung Black Lives Matter.
Genau.
Jetzt eben will Jay-Z, der sich ja eigentlich solidarisiert hatte, der eigentlich gesagt hatte, ich boykottiere jetzt auch Großveranstaltungen der NFL, will mit ihnen zusammenarbeiten. Also wie erklärt er das? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, dass jemand wie Jay-Z, der sich auch öffentlich als Aktivist eigentlich eingesetzt hatte für Black Lives Matter, jetzt doch mit der NFL zusammenarbeitet.
Naja, er erklärt das so, dass die ganzen Proteste, die Kaepernick damals ausgelöst hat und dieses ganze Gespräch, das Kaepernick ausgelöst hat, dass das, was Jay-Z macht, also quasi ein Deal mit der NFL eingehen, der nächste Schritt ist. Wenn man quasi protestiert, sagt er, möchte man von einer anderen Partei etwas, möchte man von einer anderen Partei gehört werden. So, und jetzt ist laut Jay-Z das Gehör da. Und jetzt treten die Verhandlungen an und er möchte natürlich direkt in einer starken Position sein in der NFL, um möglichst viel für sein Volk in Anführungsstrichen zu tun.
Sein Volk heißt für Afroamerikaner.
Für Afroamerikaner in Amerika, genau.
Auf einer Pressekonferenz erklärte er genau diese Zusammenhänge zur Zusammenarbeit mit der NFL, wo er kritisch befragt wurde, Jay-Z, folgendermaßen, er rechtfertigte sich.
Collins' whole thing was to bring attention to social injustice, correct? So in that case, right, this is a success, right? This is the next thing, right? Because there's 2 parts of protesting. You go outside and you protest, and then the company or the individual say, I hear you, what do we do next, right? So for me, there was, it was like action, actionable item. What are we going to do with it?
Also genug Protest, jetzt ist Zeit, was zu tun offenbar. Jetzt, wenn man sich die Reaktion von Kaepernick selber anschaut, er erwähnt auf Twitter in seinen Tweets Jay-Z jetzt nicht direkt namentlich, aber er macht ganz klare Anspielungen. Lesen gibt mir immer Klarheit, hat er vor 2 Wochen geschrieben, zitiert dann den afroamerikanischen Ethnologen Robert L. Allen, ein Zitat von 1969. Was Sie als Ziel haben, ist nicht die Unterdrückung zu beenden, sondern Unterdrückerapparat zu übertragen in ihre eigenen Hände. Ich zitiere jetzt einfach und übersetze dieses Zitat. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie die afroamerikanische Community und vor allem Prominente in den USA mit der Gewalt gegen Schwarze umgehen. Darum ging es ja Kaepernick letztendlich.
Genau. Es ist ein bisschen schwierig, weil dieses Thema natürlich emotional unfassbar geladen ist in Amerika. Und Jay-Z ist bekannt dafür, eher der berechnende, kühle Kopf zu sein.
Der Kapitalist, der Mann, der eigentlich Geld machen will.
Ohne Ende, das sowieso, gar keine Frage, auf jeden Fall der Hustler. Aber nichtsdestotrotz hat Jay-Z sich in der Vergangenheit schon unfassbar viel für soziale Gerechtigkeit eingesetzt, beziehungsweise gegen soziale Ungerechtigkeit ausgesprochen. Es bleibt auf jeden Fall erstmal abzuwarten, weil es ist nicht so unabwegig, dass Jay-Z seine Position versucht, in Zukunft weiter auszubauen und für Positives zu nutzen.
Bleibt am Ende vielleicht doch die Frage, wem nützt diese Partnerschaft Jay-Z mit der NFL jetzt eher am meisten? Schafft es die NFL, ihr Image besser aufzupolieren? Oder ist eben die Frage, wie nutzt der Rapper letztendlich in Zukunft diese Partnerschaft?
Also ich glaube, der Gewinner aus der ganzen Sache wird jetzt zunächst mal die NFL sein, aber es kommt doch immer darauf an, wie lange wir diese Wirkung uns anschauen von dem Deal, weil die NFL hat jetzt erstmal wieder mal es geschafft, sich aus einer unfassbar schwierigen sozialkritischen Frage zu winden und wieder mal ein Gesicht zu finden, das quasi, das ist halt eben die Kritik von den ganzen Pro-Black-Leuten in Amerika, dass Jay-Z sich quasi verkauft hat. Und die NFL kann genau diese Story so in den Medien verkaufen. Die Medien nehmen das gerne auf, weil sie es gerne haben, dass sich große schwarze Männer oder Menschen generell uneinig sind in den Medien, damit man da noch mehr Öl ins Feuer gießen kann, Teile und Herrsche mäßig. Und die NFL hat das auf jeden Fall geschafft. Ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber auf jeden Fall gehen die am besten aus der ganzen Sache raus momentan. Weil Jay-Z hat einen Shitstorm und der Debatte an sich ist auch nicht geholfen momentan.
Sagt Yannick Nyang, Journalist und Rap-Experte, über die Debatte in den USA um Rapper Jay-Z, der nach anfänglichen Solidarisierungsaktionen mit Footballer Colin Kaepernick und dem Boykottieren der NFL nun mit dieser Organisation zusammenarbeiten wird. Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Shortlist für den renommierten Deutschen Buchpreis veröffentlicht. Hoffnungen auf den mit insgesamt 37.500 dotierten Preis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres können sich auch 3 Debütanten machen. Raffaella Ehlbauer, Miko-Sophie Kümel und Tonio Schachinger. Deutschlandradio Kulturredakteurin Wiebke Poromka sprach von einer faustdicken Überraschung.
Insofern auch ein bisschen eine konsequente Fortsetzung der Longlist, auf der ja auch schon Titel auftauchten, die man vielleicht nicht unbedingt im Blick haben konnte. Jetzt auf der Shortlist 3 Debüts, und zwar von Autorinnen und Autoren, die jeweils 1990 oder sogar noch später geboren worden sind. Üblicherweise ist der Buchpreis ja ein Preis, für den eher etablierte Autoren und Autoren nominiert werden. Aber das ist jetzt ein Generationswechsel, der da markiert wird, den die Jury auch ausdrücklich in ihrer Jurybegründung festgehalten hat.
3 weitere nominierte Romane stammen von etablierteren Autoren Sascha Stanisic, Norbert Scheurer und Jackie Tomei. Die Philosophin Lisa Herzog erhält den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik. Ausgezeichnet werden nach Angaben der Hamburger Max-Uwe-Redler-Stiftung insbesondere ihre beiden Bücher »Freiheit gehört nicht nur den Reichen, Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus« und »Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf«. Lisa Herzog setzte sich kompetent und ideengeschichtlich fundiert mit den aktuellen Entwicklungen von Märkten und deren Auswirkungen auf liberale Gesellschaften auseinander, so die Jury. Die Dumont Mediengruppe verkauft ihren Berliner Verlag und trennt sich damit von der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier. Neue Eigentümer werden die Unternehmer Silke und Holger Friedrich. Der Preis wurde nicht genannt. Dem Verkauf muss noch das Bundeskartellamt zustimmen. Bereits Ende Februar hatte Dumont angekündigt, eine Neuausrichtung zu prüfen und den Verkauf von Unternehmensteilen nicht ausgeschlossen. Zur Mediengruppe gehören unter anderem der Kölner Stadtanzeiger, die Mitteldeutsche Zeitung und die Hamburger Morgenpost. Bielefeld existiert wirklich. Im kuriosen Wettbewerb um ein Preisgeld von 1 Million Euro für den Beweis, dass es die Stadt in Ostwestfalen gar nicht gibt, sei keiner der Teilnehmer erfolgreich gewesen, teilte die Stadt mit. Deshalb wurde nun ein 600 Kilo schwerer Gedenkstein aufgestellt. Der Findling soll an das Ende der Bielefeld-Verschwörungen erinnern. Diese geht zurück auf einen vor 25 Jahren im Internet aufgetauchten, satirisch gemeinten Text. Jörg Brücke.
2000 angebliche Beweise zur Nichtexistenz der 340.000 Einwohnerstadt waren unter anderem aus den USA, Kanada, Indien, Japan und natürlich Deutschland eingegangen. Darunter waren Gedichte, mathematische Gleichungen, philosophische Beweise und auch Fotos. Doch nichts hielt der strengen Bewertung der Experten aus Bielefeld stand. Die ließen sogar Wissenschaftler die hochtheoretischen mathematischen Formeln überprüfen. Der Marketing-Effekt ist immens, weltweite Schlagzeilen und ein viraler Internet-Hype.
Gestalten. Architektur und Design.
Es braucht viel Zeit, eine richtige Teezeremonie zu zelebrieren. So mit losem Tee, richtiger Wassertemperatur, alles exakt getimt ziehen lassen. Und trotzdem sind solche Teezeremonien in den vergangenen Jahren ja gerade so unter reiselustigen Großstadtbewohnerinnen und Bewohnern ziemlich angesagt. In der Massenproduktion ist das auch schon angekommen, dieser Trend. Die Namen, Mischung und die Gestaltung von Beuteltee, das Ganze hat sich massiv verändert. Eines aber ist seit Jahrzehnten gleich geblieben, der Beutel selbst. Kompressorkollegin Marietta Schwarz über das Phänomen Doppelkammerbeutel.
Tee oder Lipton, fragt mich die Bedienung eines Hotels während meiner Asienreise. Ein Hotel in einem sehr abgelegenen Städtchen, kaum ein Tourist und schon gar nicht in diesem sehr großen, sehr leeren Hotel, das im Reiseführer nicht auftaucht und somit eigentlich gar nicht existiert. Tee oder Lipton, was nichts anderes heißt als Tee oder Beutel, also heimisches Produkt oder westliche Industrieware. Die Bedienung sagt das ganz wertfrei. Vermutlich steht bei ihr, in diesem leeren Hotel aus den 80ern, sogar der Beutel höher im Kurs. Wie kam es eigentlich zu diesem Siegeszug des Teebeutels, dem doch immer auch das Stigma minderer Qualität anhing?
Karl Wolf.
Anruf bei der Firma Klattfelter im süddeutschen Gernsbach.
Der Doppelkammerbeutel ist eine Erfolgsgeschichte seit Mitte der 40er Jahre und hat sich über diese 70 plus Jahre durchgesetzt, so aus gutem Grund, denke ich.
Erklärt der Marketingchef Kai Wolf. Die Firma Klattfelter ist Weltmarktführer unter den Teepapieren, aus denen die sogenannten Doppelkammerbeutel bestehen. Das erste Geheimnis ist das Material. Abaca, eine Bananenfaser, aus der auch Zigarettenpapier oder in manchen Ländern sogar Banknoten hergestellt werden. Eine besonders lange und kräftige Faser, mit der man ein sehr dichtes, gleichzeitig aber auch poröses Papier herstellen kann. Das zweite Geheimnis ist die Doppelkammer. Zwei Kammern gleich doppelte Oberfläche heißt bessere Aromaentfaltung. Das von Klattfelter gelieferte Papier auf schmalen Rollen läuft bei Lipton und Co. durch eine Maschine. Dort wird dann Tee draufgehäufelt, das Papier zu einer Röhre geformt, geschnitten, mit einer Doppelfalte unten versehen und aufgerichtet, oben geknickt und mit dem Faden zugenäht. Fertig. Aber schmeckt's auch?
Der Nachteil von diesem Produkt ist einfach, dass nur sehr kleines Blatt hineinpasst. Deswegen gibt es Alternativen.
Jan-Behrendt Holzapfel ist Inhaber der Firma Ronnefeld, dem Mercedes unter den Beuteltees. Ronnefeld packt Doppelkammerbeutel ab, aber wenn es ein bisschen gehobener zugehen soll, dann werden die Beutel entfaltet. Aus der Doppelkammer wird eine einzige lange Kammer, die viel größer aussieht.
Also als wir diese Produkte, den Tea Caddy für das Kännchen und den Leaf Cup für die Tasse entwickelt haben, war das immer wesentlicher Teil der Entwicklung. Wie können wir sicherstellen, dass der Beutel richtig und vollständig in der Tasse hängt?
Bei Ronnefeld klebt das Etikett auch direkt am Beutel und lässt sich am Kannen- oder Tassengriff einhaken. So entsteht eine große Fläche, auf der man sich grafisch austoben kann oder in vornehmer Zurückhaltung übt.
Unser Logo Gold hebt sich darauf sehr schön ab. Und ich glaube, es passt auch am besten zu dem in der gehobenen Hotellerie eingesetzten Geschirr.
Dass die Ronnefeld-Verpackungen auch ein bisschen an Pharmaindustrie erinnern, passt zur allgemeinen Tendenz, Beuteltee als gesunde Alternative zu verkaufen. So ein Teekauf nach Feierabend ist für manche auch ein günstiger Ersatz zum Besuch des Wellnessbads, sagt eine Branchenkennerin. Deshalb heißen Kräutertees heutzutage auch schon mal »Hol dir Kraft«, »Atme dich frei« oder »Muntermacher«. Achtung, es handelt sich nicht um Duschgel. Und Zuckersüchtigen bietet Mesmer sogar Musso-Schokolade, Zimtschnecke oder Apfelstrudelgeschmack an. Das soll dann wohl gesünder als das Original aus der Konditorei sein. Alles im Beutel. Aber ist damit der Imagewandel des Doppelkammerbeutels geschafft?
Guten Tag.
Ein Besuch bei Paper and Tea, einem modernen Teegeschäft in Berlin-Charlottenburg.
Verkauft ihr überhaupt Teebeutel?
Katrin Meyer greift nach einem quadratischen Beutel aus Gewebe, an vier Seiten mit engem Zickzackstich verschlossen. Auch das sieht sehr gesund aus und wie ein Teebeutel vor 100 Jahren.
Biologisch abbaubar, Baumwolle, handgefertigt.
Ein Viertel ihres Tees verkauft Paper und Tea in diesen Beuteln. Aber die richtig hochwertigen Sorten, nein. Wer bei uns Beuteltee kauft, ist vielleicht erst am Anfang eines Prozesses, sagt Katrin Meyers Kollege Eduardo Molina. Erstmal fängst du ja mit den aromatisierten Tees an, dann gehst du langsam zu den reinen Sorten über, dann zum losen Blatt. Es ist ein Weg, den man geht, und den bieten wir an.
Also Doppelkammerbeutel so eher so als Einstiegsdroge zum Weg hin, zum ausgefeilten Teezeremonie-Kenner oder zur Kennerin. Marietta Schwarz hat uns diese ganze Teezeremonie näher gebracht.
Das Lesen der anderen.
Und heute lesen wir das Kaputt-Online-Magazin für Insolvenz und Pop. Geschäftsführer und gemeinsam mit Linus Volkmann auch Mitherausgeber Thomas Fenker ist jetzt zugeschaltet aus Köln. Hallo.
Hallo nach Berlin.
Es gibt eine aktuelle Reihe bei Ihnen, die nennt sich Jugendkultur jetzt. Zur Kuratorin kommen wir später noch. Darunter in dieser Reihe ist ein Text über Queerness, Coming of Age und Coming Outs in der Popkultur, im Pop, geschrieben von Stefan Hochgesandt. Und da geht es um den neuen US-Billboard-Charts-Rekordhalter. 19 Wochen den Sommer lang. Platz 1 für US-Rapper Lil Nas X und seine Single Old Town Road.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matte black, got the boosters black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now nah, can't nobody tell me nothing.
Mir kann keiner was erzählen, rappt Lil Nas X da, hat sich parallel zu diesem ganzen Hoch in den Charts ja auch geoutet als schwuler Mann. Das ist ja das Besondere, glaube ich, Herr Fenkert, das Besondere ist, dass dieser Künstler im Mainstream erscheint und erfolgreich ist. Was würden Sie sagen, wie weit wurde der Weg für solche Künstler in der Indie-Kultur eigentlich in den letzten Jahren geebnet?
Das ist ja was, was unser Autor Stefan Hochgesandt auch ausarbeitet in seinem Artikel, dass als er aufgewachsen ist, also Ende der 90er, solche Role Models noch gar nicht im Mainstream angekommen waren, dass Leute wie Patrick Wolfe zum Beispiel in den frühen 2000er oder später Perfume Genius für ihn sozusagen den Weg bereitet haben, dass das überhaupt auf dieser Bühne stattfinden kann.
Wie wichtig ist denn so eine queere Repräsentation in der Popkultur?
Extrem wichtig, weil es ja in Popkultur darum geht, dass die gesamten gesellschaftlichen Strömungen, dass wir alle uns da wiederfinden. Und er macht das natürlich auf dem größtmöglichen Kommunikationslevel, nämlich ganz, ganz oben in den Charts, sehr erfolgreich und auch so, dass Kommunikationsachsen sich auftun, die wiederum in den Köpfen der Leute was bewegen. Wenn ihm Mariah Carey gratuliert, dass er jetzt sozusagen ihre Chartposition, ihren Rekord übernommen hat, dann bedeutet das ja auch was, weil die ganzen Leute, die bis dahin nur Mariah Carey kennen, aufhorchen. Zum einen ist es eine souveräne Geste in der Popkultur, wo es ja auch darum geht, Bestände, Rekorde und alles für sich zu halten, dass sie einfach so nonchalant das weiterreichen kann und zum anderen löst das halt auch bei ihren Hörerinnen und Hörern was aus.
Auch wahrscheinlich bei den Hörerinnen und Hörern von Country Star Billy Ray Cyrus, der bei dieser Single mitgewirkt hat. Jetzt ist Lil Nas X nur so ein Beispiel aus der Musikwelt. Auch in der Literatur, in der Film- und Serienwelt gibt es in den letzten Jahren neue Darstellungen von queeren Hauptrollen. Filme wie zum Beispiel Love, Simon oder Call Me By Your Name oder Serien wie von Netflix Stranger Things, Sex Education. Kann so eine vielleicht auch, ja, dieses Wort prägt der Autor in dem Text, Hypersichtbarkeit von queeren Lebenswelten in der Popkultur auch einen negativen Effekt haben?
Naja, man hat immer die Angst, dass in dem Moment, wo was nach außen getragen wird, natürlich die Falschen drauf gucken, eine Aggression dadurch spüren und quasi wiederum mit Aggression reagieren. Aber das darf natürlich nicht der Beweggrund sein, irgendwas nicht zu machen, sondern es geht ja darum, dass wir es in den Alltag richtig ankommen lassen. Also für uns eins ist es ja auch schwierig nachzuvollziehen, dass das tatsächlich noch ein Diskurs ist, aber der Autor führt es ja auch aus, dass zum Beispiel die Country-Charts sich dagegen geweigert haben, Lil Nas X da zu führen, obwohl der Vater von Miley Cyrus dabei ist, der ja quasi eine Country-Gottheit in Amerika ist. Also man merkt natürlich, wie sehr in Köpfen Schranken drin sind und wie es darum nach wie vor geht, diese Schranken einfach zu beseitigen und klarzumachen, dass es ein offenes System ist.
Wobei das nicht nur vielleicht mit der Sexualität von Lil Nas X zu tun hat, sondern auch mit seiner Hautfarbe. Er ist schwarz, ein schwarzer Rapper. Insgesamt, die Reihe Jugendkultur jetzt wurde kuratiert von Julia Lorenz. Das ist so ein Prinzip, was sie beim Kaputt-Magazin immer wieder haben, dass kuratiert wird.
Genau, wir haben das seit diesem Jahr angefangen im Frühjahr und machen jeden Monat einen Gastredakteurin, Redakteur, die freie Hand haben, die Themen frei aussuchen dürfen, 3 Stück. Ansage ist, einen selber schreiben, 2 rausgeben und sich ein Überthema zu suchen. Also wir hatten ja auch jetzt schon die feministische Perspektive auf Popmusik von Aida Bakernayat, die auch dafür für den Preis beim Reeperbahn-Festival jetzt nominiert ist. Wir haben jetzt aktuell eine Reihe von Christina Mohr, die sich damit beschäftigt, wie kommt man eigentlich zum Schreiben über Popmusik, auch wenn man nicht unbedingt monetär angetrieben ist, also was sind so biografische Wege, und Julia Lorenz hat sich für Jugendkultur heute entschieden, was ich sehr, sehr gut als Thema natürlich finde, weil es perfekt zu Kaputt passt, also mit Insolvenz und Pop im Untertitel bedeuten wir es ja auch anders, wir uns über gesellschaftliche Prozesse sehr viele Gedanken machen, auch was es für Künstleridentitäten bedeutet, wie man ökonomisch, sozialökonomisch zurechtkommen kann heutzutage.
Sagt Thomas Fenker, Mitherausgeber des Kaputt-Magazins für Insolvenz und Pop, das online abrufbar ist. Danke für den Besuch im Kompressor.
Danke für die Einladung.